Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 555 des Audiocasts zum CC2 TV. Ich begrüße alle Damen, alle Herren, alle, die zuhören, und ich begrüße auch den Udo Wenzek, der viel Redaktionsarbeit übernimmt, die ich nicht machen kann, manchmal vielleicht auch nicht machen will. Udo, grüß dich, bist du da?
Hallo Wolfgang, ja, ich bin da.
Es ist so, wenn Zuschauer schreiben an die Redaktion, dann landet es ja bei dir. Und du hast dann die manchmal sehr schwierige Aufgabe, freundlich auf irgendwelche unfreundlichen Sachen zu antworten. Aber oft sind es ja auch Informationen, die Leute haben wollen. Oder vielleicht auch Informationen, die wir gar nicht geben können. Oder Leistungen, die wir gar nicht erbringen können. Kommst du gut damit klar, mit diesen Anforderungen?
Also meistens schon. Relativ viele Anfragen sind freundlich formuliert, da kann man dann auch freundlich drauf antworten. Es gibt auch Ausnahmen, wo die Leute E-Mails schreiben und dann meistens sogar zu feige sind, irgendwelche Absenderadressen anzugeben, dass man also gar nicht antworten kann. Da ist dann von vornherein klar, die wollen nur stänkern, das muss man sich also nicht weiter zu Herzen nehmen, das kommt direkt in die große Rundablage. Aber im Großen und Ganzen sind die Anfragen freundlich formuliert und auch durchaus berechtigt, wo man dann auch gerne antwortet. Entweder direkt per E-Mail oder halt in unseren Redaktionsecken.
Mhm. Ja, seit langer Zeit die erste wieder, aber die Stammzuschauerinnen und die Stammzuschauer, die wissen ja, dass es ein sehr turbulentes Jahr gewesen ist mit viel Aufregung, Ärger und Arbeit. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, alles aufzuarbeiten. Ich habe ein paar Sachen rausgepickt. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Aber kommen wir doch erstmal zu den Sachen, Udo, die aus deiner Sicht wichtig sind und besprochen werden sollen.
Ja, du hast es ja schon erwähnt, viele Anfragen kommen zu dem neuen Studio, was du dir jetzt aufgebaut hast. Da ist natürlich interessant für die Zuhörer und Zuschauer zu wissen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, welche Geräte angeschafft wurden, was zukünftig noch geplant ist. Und was du natürlich auch angekündigt hattest, eine Danksagung an die Spender, die durchaus reichlich geflossen sind. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, mich bei jedem Spender persönlich zu bedanken, aber ich habe gesehen, dass du das regelmäßig selber gemacht hast, entweder in den Audiocasts oder in den Videocasts, sodass ich hoffe, dass man mir das verzeihen wird.
Ja, die meisten Spenderadressen hast du ja nicht. Ja gut, zu der Geschichte mit dem Studio. Wie sagt man denn, Ansprüche? Nee, das hört sich nicht gut an. Diese Wünsche sind ja schon seit längerer Zeit an uns herangetragen worden. Nicht nur aus Deutschland, muss ich sagen. Ich möchte ganz besonderen Gruß auch nach Österreich schicken. Er hat sehr lange gewartet, aber es wird wahr werden. Am 26. Dezember, und das ist noch Weihnachten, also werden Wünsche erfüllt, will ich eine Sendung online stellen, die natürlich noch produziert werden muss, wo ich zeige, wie es aussieht, wie das Studio aussieht, mal ein bisschen erzählen, was dieses Jahr so passiert ist, wie es aussah, wie es vorher aussah, soweit Bilder vorhanden sind. Wir haben vor lauter Arbeit ja gar nicht viel Bilder machen können, aber ein paar sind da. Und vor allen Dingen, wie es heute aussieht, damit man mal so einen Gesamtüberblick bekommt, was eigentlich das Studio ist und was es ausmacht. Dann will ich wahrscheinlich auch noch nach nebenan gehen, da wo der Schnittplatz ist, wo dann die Sendungen letztendlich geschnitten werden, fertig gemacht werden. Und vielleicht gucken wir auch mal, ich weiß ja nicht, ob es an dem Tag irgendwie was zum Nachmittag oder sowas zu essen gibt. Wir haben auch einen ganz kleinen Aufenthaltsraum noch daneben, wo wir mal einen Kaffee braten können oder sonstiges. Auf jeden Fall, die Neugier soll befriedigt werden. Das ist einfach eine Verpflichtung. Und die Zuschauer, die sollen sehen, wofür sie gespendet haben.
Ja, das finde ich gut. Viele haben auch geschrieben, dass zum Beispiel die Akustik in dem Studio noch nicht so optimal ist. Einige haben Hall gehört, andere meinen, der Klang wäre zu dumpf. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass bei der ersten Sendung teilweise die Schrift vom Bitti sehr pixelig war, was mittlerweile gar nicht mehr der Fall ist. Ich denke mal, da wird sich auch im Bereich Ton noch einiges tun bei dir.
Mhm. Ja, wir sind ja ins kalte Wasser gesprungen. Gut, ich habe fast 40 Jahre Erfahrung vor der Kamera. Aber hinter der Kamera und im Regieraum und im Technikraum und im Ton, da saßen immer Spezialisten, die mehr konnten und mehr können als ich. Wir sind in dieses kalte Wasser gesprungen, haben gesagt, wir machen es selbst. Und das war ja vorher meine Ansage. Egal, wie gut oder schlecht es ist, wir werden auf jeden Fall weitermachen. Und wir lernen von Sendung zu Sendung. Am Anfang haben wir überhaupt keine Dämmung gehabt im Studio. Wir haben im Grunde genommen, gut, ein Teppichboden liegt unten, naturgemäß, und wir haben die Wände mit Lamellen zugehangen und da ist eine Menge Schall schon abgefangen worden. Aber die Decke, die war nach wie vor blank. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen geändert. Nachdem wir da noch ein paar Spenden bekommen haben, haben wir es gleich umgesetzt in entsprechende Dämmmatten. Das heißt, die Decke ist beklebt, zum größten Teil noch nicht ganz fertig. Wir haben auch jetzt schon gemerkt, dass die Tischplatten, die haben Schall reflektiert und das hat wirklich auch zum Echo geführt. Wenn ich gestanden habe, war das nicht so und wenn ich gesessen habe und habe auf den Tisch gesprochen, da hat man es gehört. Deswegen haben wir jetzt da Gummimatten auf die Tischplatten getan, erstmal auf die vom Basteltisch und an dem Stehtisch. Da ist jetzt in der neuen Sendung, die gestern online gegangen ist, auch schon eine solche Gummimatte drauf. Gut, jetzt ist der Tisch nicht mehr so schön beleuchtet und so, aber okay, irgendwie irgendwas mussten wir ja machen. Der Ton. Wir haben uns den Ton von der neuen Sendung von gestern sehr kritisch angehört. Es ist so gut wie kein Echo mehr drauf zu hören. Also da muss man schon ja alle Fachinformationen, die in der Sendung rüberkommen, komplett ausblenden und sich nur auf den Ton konzentrieren und noch nicht mal auf den Inhalt, um da noch was zu hören. Aber der Frequenzgang, der stimmt noch nicht so ganz. Wir haben jetzt versucht, den Frequenzgang anzugleichen, anzuheben bis etwa 10 Kilohertz, den Bereich, aber da entstehen irgendwelche Klirrprodukte, irgendwelche Fraktalen werden dort gebildet. Es ist noch nicht ganz klar, woran es liegt. Möglicherweise ist Sinelera, dieser Equalizer, ist der so ein bisschen bescheiden. Ich habe es nämlich mal in Audacity probiert und da hörte es sich gut an. Nun, noch einen Arbeitsschritt einzulegen, um anschließend den Ton, wenn die Sendung fertig ist, über Audacity zu verbessern und dann wieder zusammenzuführen, schaffen wir zeitlich nicht. Ist gar nicht möglich. Wir müssen also versuchen, das irgendwie mit Sinelera hinzukriegen. Wir sind dran, aber gute Ding will Weile haben. Und solange die Inhalte hier stimmen, kann man vielleicht noch ein paar Tage warten, bis wir auch das auf einen professionellen Standard gehoben haben.
Also ich sehe das genauso. Mir persönlich sind die Inhalte auch wichtiger als beispielsweise eventuell Hall oder mal ein zu dumpfer Klang. Wo wir gerade über Inhalte sprechen, oft kommt auch die Anfrage, was mit den Audio- und Videoproduktionen vom CC2 passiert, ob man die zum Beispiel auch für andere Seiten benutzen kann, beziehungsweise ob man die selber zum Download zur Verfügung stellen darf. Wie siehst du das?
Also generell das Urheberrecht liegt beim CC2. Keiner darf diese Sachen einfach weitergeben, veröffentlichen, zum Download anbieten, verändern oder sonst etwas. Man sollte nachfragen. Was ich nicht will, ich bekomme oft Anfragen von irgendwelchen Kabelnetzbetreibern, von kleineren Bereichen oder so etwas, die würden das gerne in ihr Programm übernehmen. Ich habe prinzipiell nichts dagegen, wenn sie das offiziell anfragen und laden, aber ich muss dann regelmäßig irgendwelche Verträge oder sonst was unterschreiben, wo es um Haftung und sonstiges geht. Also wenn ich dort zum Beispiel sage, also dieser eine Politiker, das ist ein Doofmann, dann wäre das eine Beleidigung. Gut, wenn ich das mache und der zeigt mich an, ist das okay. Aber ich müsste in einem solchen Fall natürlich, würde ich ja nicht sagen, wir haben ja keine Doofmänner in der Politik, müsste ich dann diesem Kabelnetzbetreiber oder diesem irgendjemand unterschreiben, dass ich dann für alle Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten, die ihm entstehen, dafür aufkomme. So, und genau das will und werde ich nicht. Wenn jemand die Sache übernimmt, dann soll er selbst entscheiden, ob er die verantwortlich aussenden kann. Wenn er sagt, nee, das will ich nicht, dann werde ich da auch nichts sagen. Also, es ist ja keine Verpflichtung, die Sachen zu verbreiten. Aber wenn, dann bitteschön auf eigene Verantwortung. So, und dann natürlich, wie ich eben gesagt habe, unverändert, nicht irgendwie in einem Zusammenhang, der, naja, mehr oder weniger problematisch erscheint. Wir hatten einmal so etwas, da wurde von einem rechtsradikalen Seite ein Beitrag von mir aus dem Zusammenhang herausgerissen und wurde dann dort auf die Homepage gestellt. Das sind natürlich Sachen, die alles nicht gehen. Also, Anfragen gern. Wenn jemand sagt, okay, ich übernehme das, ich stelle keine Ansprüche an irgendetwas und dann soll er einfach mit mir reden. Einfach entweder an die Redaktionsecke oder direkt an mich eine Anfrage schicken.
Zum Thema Anfragen. Jetzt sind ja nicht nur die Audio- und Videocasts angesagt, sondern auch deine Person. Und es häufen sich die Anfragen nach Buchungen und Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen oder Events, wo man dich gerne als Gastredner hätte. Was sagst du dazu?
Huch. Ja, ich weiß. Man müsste, glaube ich, hier erstmal noch ein bisschen Abstand haben. Wenn es um mich persönlich geht, dann muss ich sagen, warten wir mal noch ein halbes Jahr. Ich habe im Moment noch so viel zu tun, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Es ist noch so viel im Studio zu tun und es ist noch so viel aufzuarbeiten. Ich kann nicht zusätzlich noch etwas machen. Ich bin ja auch noch berufstätig, sollte man wissen. Und die Zeit, die ich aufwende für den CC2, die ist schon immens. Grundsätzlich bin ich interessiert daran, dass ich Mitteilungen bekomme, wo welche Veranstaltung ist, weil ich plane ja auch, das habe ich von Anfang an gesagt, für nächstes Jahr wieder irgendwo in Universitäten zu Veranstaltungen, sonst wohin zu gehen, auch mit einer Kamera, um einen Bericht zu erstellen. Das ist das Fernziel. Nur zuerst mal muss das Haus gebaut sein, bevor ich dann rausgehe und von draußen noch neuen Content hereinhole. Das wird also, wie gesagt, noch was dauern. Nur nicht aufhören, einfach schreiben. Und sobald ich zeitlich einigermaßen in Ordnung bin, melde ich mich auch wirklich zurück und werde sagen, geht im Moment nicht oder geht im Moment oder ich komme oder wie sieht's aus. Das ist ja etwas, das will ich als Element wieder in den Computerclub, in die Fernsehsendungen einbauen, um es interessanter zu machen, auch für die Zuschauer, die solche Veranstaltungen nicht besuchen können.
Das ist doch mal eine klare Aussage. Was wir auch öfters kriegen, das sind Anfragen, welchen beruflichen Hintergrund du hast. Scheinbar macht man sich dann tatsächlich Sorgen, wenn du irgendwelche Geräte zerlegst und an Strom rumfummelst, dass dir da vielleicht was passieren könnte. Allerdings denke ich, dass diese Sorge, wenn sie nicht ironisch gemeint ist, von den Zuhörern und Zuschauern doch eher unbegründet ist.
Ich bekomme sogar Beschimpfungen dafür. Ja, wie soll ich sagen? Also, ich bin ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen und war im Fernsehstudio, sondern ich habe ja eine Ausbildung. Ich habe auch zwei Lehrberufe. Ich habe Kraftfahrzeugmechaniker gelernt in Köln bei Fleischhauer und habe damals dann auch richtige Autos repariert, ein Porsche zum Beispiel. Ich war am Nürburgring und damals in der Zeit Jean-Claude Killy und Udo Schütz und sonstige, die da gefahren sind. Habe später auch Michael Schumacher kennengelernt, als er bei Sauber gefahren ist und haben dort gesprochen. Damals ist er mit Wendlinger zusammengefahren. Das war so mein erster Beruf. Aber dann hatte ich so ein paar Probleme mit dem Rücken und es ging nun nicht mehr und habe umgeschult und habe Fernsehtechniker gelernt und auch natürlich den auch abgeschlossen, weil das war sowieso mein Traumberuf und nicht Kraftfahrzeugmechaniker. Aber habe danach dann auch noch die Techniker und die Ingenieurschule besucht und muss sagen, wenn ich ein Gerät auseinandernehme, in der Regel weiß ich, was ich tue, da ich seit Jahren dem Alkohol abstinent bin. So, und dann dattel ich eben in diesen Geräten rum. Und ich kann verstehen, dass es manch einen erschrickt, wenn so etwas passiert. Wenn ich ein Tefifon auf den Schoß nehme, wo 230 Volt sind, und ich fummel da drauf rum. Nur die andere Seite ist, wenn man es einschätzen kann, dann ist es nicht gefährlich. Ich kann nur sagen, auch als Fernsehtechniker, ich habe so oft einen geschossen bekommen, die Gefahr, die große Gefahr besteht nicht. Ich will es nicht verniedlichen und es soll keiner nachmachen. Aber wenn man im vierten Stock in einem alten Haus mit Holzfußboden irgendwo in die Steckdose fasst, dann kriegt man einen geschossen, aber man stirbt nicht daran, weil der Übergangswiderstand so hoch ist, dass dann nichts passieren kann. Aber wie gesagt, nicht probieren, nicht nachmachen. Und wenn ich also so etwas mache, dann habe ich einmal die Riesenerfahrung, dass ich weiß, wo man anfassen kann und wo man möglichst die Finger davonlassen soll. Ich bedanke mich für alle Leute, die sich Sorgen darum machen und Angst um mich haben. Und ich verspreche, ich gebe mir Mühe, noch vorsichtiger zu sein.
Ja, Vorsicht. Ein Thema haben wir da auch noch. Und zwar ging es darum, als du den Lasercutter vorgestellt hast, da hast du gesagt, Schutzbrille aufsetzen oder eine Abschirmung verwenden. Du hast die Abschirmung verwendet und prompt sind bei uns die E-Mails gelandet, er hat die Schutzbrille nicht aufgehabt. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen nur das hören oder sehen, was sie auch wirklich für sich gebrauchen können und achten gar nicht darauf, was man für andere Schutzvorkehrungen überhaupt treffen kann.
Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber das ist oft der Fall. Ich meine manchmal, es ist nicht die Masse der Zuschauer, es sind wirklich nur Einzelne, die dann so reagieren. Die Masse, die sieht es normal, gelassen und sicherlich auch so, dass ich verantwortlich arbeite. Ich frage mich auch manchmal, halten die mich eigentlich für blöde? Ich halte eine Brille hin und sage, und niemals ohne die Schutzbrille. Und dann stelle ich da ein Brett neben die Laserteilchen da, damit ich nicht direkt da drauf sehen kann. Denn meine Augen, das wissen ja die Stammzuschauerinnen und Zuschauer, da habe ich ein paar Probleme damit gehabt in diesem Jahr. So, und schütze mich also und dann bekomme ich eben um die Ohren gehauen. Erst sagt er, Brille aufsetzen und dann nicht. Also auch hier, wenn es ernst und ehrlich gemeint ist, danke ich für den Hinweis. Aber natürlich schütze ich meine Augen, denn Fernsehen heißt ja für mich auch nicht nur, dass ich ein Gerät irgendwo in der Ecke stehen habe, sondern dass ich selbst noch fernsehen kann. Und wenn man in den Laserstrahl reinguckt, könnte es schnell am Ende sein.
Ja, das waren die Punkte von meiner Seite. Ich danke dir auf jeden Fall für die Klarstellung und für die deutlichen Worte.
Dafür bin ich berühmt und berüchtigt. Okay, Udo. Ja, vielen Dank für die Fragen. Wir warten nicht mehr so lange, bis viele Sachen aufgelaufen oder sich von selbst erledigt haben. Und ich denke, wir sollten nächstes Jahr irgendwann schnell mal wieder eine Ecke machen, sobald Fragen da sind. Du meldest dich. Wir sind ja sowieso in Kontakt.
Das auf jeden Fall. Gut, dieses Jahr war was Besonderes. Nächstes Jahr, wenn ein bisschen Routine eingetreten ist, denke ich mal, machen wir das wieder öfters.
Prima, dankeschön.
Nicht zu danken.
So, das war also Udo Wenzek. Jetzt machen wir weiter im Programm und zwar das nächste Thema. Ja, vielleicht sollten wir erstmal auf die Fernsehsendung von gestern zurückgehen. Einmal habe ich am Anfang die Folge 197 angekündigt. Es ist natürlich die 196. Aber die Zuschauer wissen das. Und, naja, ein bisschen Verwirrung muss sein. Und dann habe ich wohl bei der Geschichte mit dem Tongenerator diesen 14 Kilohertz Ton nicht abgeschaltet. Liegt einfach daran, ich höre ihn nicht mehr. Das war früher mal. Früher konnte ich irgendwo am Fußweg an Häusern durch Köln marschieren und wusste genau, in welcher Wohnung ein Fernsehgerät lief, weil der Zeilenoszillator bzw. Zeilentrafo Geräusche abgegeben hat. Die lagen bei 15.625 Hertz. Die habe ich gehört. Heute höre ich noch nicht mal die 14 Kilohertz. Also, wenn da irgendwo noch ein Piepser drauf ist, das kam direkt von der Sendung. Wir können jetzt unterscheiden junge Menschen und alte Menschen. Die Jungen hören es noch, die Alten nicht. War aber nicht so gewollt. Ja, und dann gestern Abend ließ sich die Folge nicht herunterladen. Ich habe dann schnell was auf die Homepage geschrieben, nachdem die ersten Fehlermeldungen bei mir eingetroffen sind. Und Speedpartner hat auch sehr schnell geholfen, so dass ich dann Entwarnung geben konnte. Ja, wäre eigentlich alles soweit gut, wenn nicht heute früh. Ich habe so gegen 8 den Bildschirm eingeschaltet, der Rechner läuft ja sowieso durch, und habe mal geguckt so über die einzelnen Tabs, und da fiel mir dann plötzlich auf, dass die Sendung jetzt ladbar ist, war zweimal auf der Homepage vermerkt. Ich denke, na, sowas Blödes, hast du dich verklickt oder wie oder was? Bin in das CMS hineingegangen, habe da geguckt und da war es dreimal auf der Homepage. Fing ich an nachzudenken, kommt ja selten genug vor. Und kurz darauf, ich habe langsam gedacht, also habe noch gedacht, da kam schon der nächste Eintrag. Da war es viermal da, der gleiche. Da wusste ich ja nicht mehr so ganz genau, was ich denn nun machen sollte. Ob das ein Angriff vom Außen war oder was da passiert, keine Ahnung. Ich habe dann zuerst mal unseren Webmaster angeschrieben und gebeten, er möchte mal einen Blick drauf werfen, ob das irgendwie ein Angriff von außen ist oder sonst was. Und in der Zwischenzeit haben sich diese Beiträge immer mehr vermehrt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das musst du mal gucken. Ich habe einen neuen Beitrag online gestellt, indem ich diese wundersame Vermehrung der Tagebucheinträge angekündigt bzw. beschrieben habe. Und auch der hat sich vermehrt. Aber jetzt nur noch der, dieser neue. Und dann rief unser Webmaster an. Wolfgang Back hatte sich bei ihm gemeldet, dass da irgendwas auf der Homepage nicht stimmt. Meine E-Mail hatte er vorsorglich in Spam umgeleitet. Nein, GMX hatte das gemacht. Die hatte er noch gar nicht. Ja, und dann hat er den Fehler relativ schnell eingrenzen können. Es war der Feuerfuchs bei mir, der heute Morgen, nachdem ich ihn dann betrachtet habe, nicht gestartet habe, der lief ja die ganze Zeit, wahrscheinlich irgendwo ein Bit quer in den Hals bekommen hat und meinen Eintrag immer wieder und wieder und wieder hochgeschoben hat. Blödes Teil. Gut, nachdem wir ihn neu gestartet haben, war das Problem dann behoben. Und ein paar Versuche und gewartet. Aber wir haben die Gelegenheit genutzt und haben auch mal in die Protokolle hineingesehen bei Content. Und da, das wusste weder der Michael noch ich, sind uns fast die Augen übergegangen. Unsere Homepage hat einen Traffic pro Monat von über 80 Gigabyte. Im Moment hochgerechnet für diesen Monat soll es 82 sein. Das ist also kontinuierlich seit April gestiegen. Und Seitenaufrufe pro Monat von über 3,5 Millionen. Das wussten wir so nicht. Dass viel geladen wird, dass wir Downloads haben von teilweise pro Sendung über 200.000, das war alles schon klar. Das habe ich gesehen und gelesen und mitbekommen. Aber dass es so viel ist, das war mir nicht klar. 80 Gigabyte im Monat, das ist schon ein Hammer. Naja, wir haben noch ein paar Sachen besprochen, auch was nächstes Jahr Neues kommt und geändert werden soll und sowas. Und dann haben wir uns freundlich verabschiedet und alles war wieder gut. So, da habe ich eben so ein bisschen über den Firefox geschimpft. Das Ding ist ja unglaublich langsam geworden. Ich habe ein Update gemacht auf 5.50, Version 50. Der soll ja eine Sekunde schneller starten, aber insgesamt ist er noch langsamer geworden. Und ich glaube, ich muss Abschied nehmen von diesem Teil. Ich habe auch mit dem Michael darüber gesprochen, mit unserem Webmaster. Er meinte, Chrome ist wohl aus seiner Sicht und für seine Bedürfnisse der beste und ich sollte mir mal ansehen. Allerdings müsste ich, bevor ich mit dem Ding aktiv arbeite, in einige Einstellungen hinein, weil Chrome immer zu Hause nachfragt, ob er das, was ich mir angucken will, auch wirklich anzeigen soll und so weiter. Und ich hätte es nicht ganz so gern, wenn Herr Google immer sieht, auf welchen Seiten ich mich da so rumtreibe, was ich mir ansehe, wie lange ich es mir ansehe. Also, ich werde Chrome installieren, werde dann erstmal die ganzen Überwachungseinstellungen ausschalten. Ich möchte nicht behütet sein, ich behüte mich selbst, ich habe genügend Hüte. Und werde dann mal sehen, ob es mit Chrome besser läuft als mit diesem ziemlich blödsinnigen, feurigen Fuchs, der am Anfang ja mal gut war, aber mittlerweile nervt das Teil nur noch. Die Abstürze sind übrigens zurückgegangen in den letzten Versionen. Früher ist er regelmäßig abgestürzt, nur langsam wird er, wenn er ein paar Tage gelaufen ist, von ganz allein. Es ist teilweise unerträglich. Gut, also Chrome. Chrome hat angekündigt, dass sie nächstes Jahr ganz auf HTML5 umsteigen wollen und dass Flash dann auch nicht mehr aktiviert ist. Gut, Flash ist noch da, aber ich muss es als Nutzer, wenn ich irgendeinen Flash-Content sehen will, von Hand aktivieren. Es ist nämlich ab der Version 53 komplett blockiert. Also ich muss es selbst freischalten. Und ja, dann die aktuelle Version 56 ist für Februar geplant. Da ist nur noch HTML5 als Standard eingestellt. Also sicherlich sehr, sehr sinnvoll, kommt mir auch entgegen, denn Flash schalte ich gar nicht mehr ein. Wenn irgendeine Webseite meint, ich solle nun Flash benutzen, dann suche ich mir eine andere Seite, die ähnliche, vielleicht sogar bessere Inhalte hat. Die schutzlose Republik, könnte man sagen. Wenn man sich so die Nachrichten der letzten beiden Wochen ansieht, meint man, die digitale Welt könnte vor dem Untergang stehen. In den Vereinigten Staaten hat der neue Präsident, der aber noch nicht im Amt ist, seinen eigenen Geheimdienst lächerlich gemacht, weil der nachgewiesen hat, wie es die Fachwelt beurteilt, dass die Informationen, die zur Störung der Wahl geführt haben, tatsächlich von Russland ausgegangen sind. Es gibt Politiker, die sich sehr böse dazu äußern. Er versucht es lächerlich zu machen. Klar, wenn es rauskäme, dass er Präsident von Putins Gnaden ist, das wäre schon peinlich. Aber schauen wir uns bei uns in Deutschland um. Viele dieser Informationen sollen angeblich, wobei sich das aber verdichtet, denn die Sicherheitsbeamten sprechen mittlerweile von einer sehr hohen Plausibilität, sollen aus dem Bundestag stammen. Die geheimen Informationen, die WikiLeaks vor zwei Wochen sowas veröffentlicht hat, die könnten alle, trotz dass hier vehement widersprochen wird, aus dem BND-Untersuchungsausschuss kommen. Außerdem Bundesnachrichtendienstinformationen, dann Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, also das BSI, und Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch da sind diese Informationen abgeflossen. Insgesamt etwa 90 Gigabyte. Und diese 90 Gigabyte sind Richtung Russland kopiert worden. Und von da aus wurden sie dann wieder gezielt eingesetzt, zurück, um Wahlen zu beeinflussen in den USA. Was heißt das nun? Die schutzlose Republik, man muss vielleicht auch sagen, die hirnlose Republik. Diese ganzen Probleme, die sind seit Jahren, vielen, vielen Jahren, von vielen Fachleuten angesprochen worden. Davor wurde gewarnt. Der Chaos Computer Club ist nicht müde geworden, immer wieder den Finger in diese Wunden zu legen. Aber rein politisch ist nichts passiert. Wir sind schutzlos als Republik. Aber jetzt, wo so langsam die Politiker selbst dran sind, wo die Behörden und Institute dran sind, wo tatsächlich die politischen Parteien dran sind, jetzt, wo es ja um das eigene Zuhause geht, da wird geredet und aktiv hin und her erzählt und gemacht und gefordert und da wird gesagt, wir müssen was tun. Das ist ja toll. Die sind ja schlau. Jetzt weiß ich, warum wir die gewählt haben. Jetzt kommen sie drauf. Und jetzt haben sie Angst, dass nächstes Jahr bei uns die Wahl auch in irgendeiner Art manipuliert werden könnte. Erstaunlich. Erstaunlich, wie schnell die auf die Idee kommen. Jetzt müssen wir nur mal sehen, ich habe es ja im letzten Cast schon mal kurz angesprochen, wie lange es dauert, bis sie wirklich zu Potte kommen. Und vor allen Dingen, Man sollte versuchen, jetzt auch Nägel mit Köpfen zu machen und dann auch einen Schutz im Internet installieren, der ja von vielen Fachleuten schon ausgearbeitet zur Verfügung stehen würde, dass man das zurückverfolgen kann, dass man das frühzeitig erkennen kann, wenn irgendwo sich etwas tut und auch dagegen einschreiten kann. Diese Sache darf aber nicht, auf gar keinen Fall, nur für Politiker und für Behörden und Ministerien gelten, sondern die muss für jeden Bürger genauso gut gelten und greifen, dass jeder geschützt ist, genauso gut wie die Bundeskanzlerin. Naja, gut, ob wir das erreichen werden, ist eine andere Frage. Aber in dieser Aktion sollte eigentlich jetzt etwas hineingepackt werden, dass wir europaweit eine digitale Festung aufbauen, wo von außen erstmal so einfach keiner mehr rankommt. Aber das Gegenteil wurde ja immer wieder gemacht. Wir haben ja unseren Freunden, die uns genauso ausspionierten oder spionieren wie wir sie, Daten einfach so zur Verfügung gestellt, weil wir ja so freundlich miteinander sind und Zugänge geschaltet und das wissen Sie ja alles selbst. Muss man ja eigentlich gar nicht wiederholen. Ich hoffe nur, dass jetzt wirklich der Punkt erreicht ist, wo die Politik anfängt, etwas zu tun. Nicht zu reden, das meine ich nicht, sondern zu handeln. Wirklich Fachleute ins Boot holt. Und dass unser Internet dann ein bisschen sauberer, ein bisschen sicherer und ein bisschen freundlicher wird, als es bisher der Fall ist. Ja, man müsste mal darüber sprechen, welche Maßnahmen eigentlich alle getroffen werden könnten. Man müsste auch darüber sprechen, über Müll und Hass und Falschinformationen im Netz. Dazu habe ich meine Meinung in den letzten Jahren immer wieder gesagt und vielleicht werde ich es auch noch einmal tun. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Soll es das? Oder wollen wir noch, einen kleinen können wir noch draufsetzen. Ist ja noch genug da. Was machen wir denn? Ach komm, wir machen noch zwei. Rundfunkbeitrag. Dieses endlose Thema. Jetzt geht es hier um etwas, was nicht den Rundfunkbeitrag an sich versucht, in Frage zu stellen, sondern da gibt es ja den Norbert Hering, diesen Journalisten. Der ist verurteilt worden Ende des vergangenen Monats zu zahlen. Der hat gesagt, ich will das bar zahlen und wenn ihr kein Bargeld annehmt, dann kann ich es auch nicht ändern. Hatte ja recht. Und jetzt hat er bei Gericht seine geschuldeten Beiträge hinterlegt. Das Gericht hat die auch angenommen. Und er ist gegen das Urteil, dass er zahlen müsse, in Berufung gegangen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass er bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel erscheinen muss. Dort ist dann die nächste Verhandlung und da wird man sehen, was passiert. Auf jeden Fall hat er durch das Hinterlegen dieser geschuldeten Beiträge erstmal die Vollstreckung aus dem Urteil verhindern können. Und gut, der Sender hat gesagt, interessiert uns alles nicht, wir wollen weiter das haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese Geschichte letztendlich ausgeht. Wie gesagt, es hat nichts mit der prinzipiellen Verpflichtung, diese Zwangsbeiträge zu zahlen, zu tun. Aber es geht einfach darum, dass er sagt, so eine öffentlich-rechtliche Dingsbums da, so eine halb private Geschichte wie diese Aftergets, kann nicht von mir verlangen, dass ich unbar zahle, weil Geld ist das einzige Zahlungsmittel, was alle akzeptieren müssen. Außer dem Finanzamt. In Japan. Das sind ja eigentlich die Roboterverrückten oder Computerverrückten auf dieser Welt, wo der meiste Fortschritt quasi bedenkenlos angenommen und angewandt wird. Da gibt es was Neues. Auch in Japan, ich weiß nicht, ob öfter als woanders, verlaufen sich Demenzkranke. Die gehen aus dem Haus, laufen irgendwo hin, kennen sich nicht mehr aus, wissen nicht mehr, wie sie heißen, wo sie wohnen, finden nicht mehr zurück. Allein in Deutschland gibt es etwa 1,6 Millionen Menschen, die an Demenz leiden. Weltweit sollen es fast 50 Millionen sein. So, und die Japaner haben jetzt Folgendes gesagt. Warum haben wir denn einen QR-Code? Also nageln wir doch jeden Demenzkranken einen QR-Code irgendwo auf den Korpus. Und wenn der sich verlaufen hat, dann kann die Polizei oder Hilfsdienst oder sonst jemand nachsehen. Gut, Im Prinzip heißt es, so einen 1x1 cm großen Sticker, so ein Aufkleber mit einem Code drauf, der wird auf dem Fingernagel oder auch auf dem Fußnagel geklebt. Fingernagel könnte jeder sehen, Fußnagel muss man dann schon die Socken ausziehen. Und dann kann man das Teil, diesen Code, scannen und bekommt wiederum einen Code, über den man, das ist so eine Identitätsnummer quasi, und darüber können dann die Behörden nachsehen, wer ist das, wie heißt der, wo wohnt der, was hat der und so weiter. Also, in diesem Monat starten das die Japaner schon. Und für Bekleidung hatten die ja schon so etwas. Das Problem war dabei nur, wenn die sich umgezogen haben, dann mussten sie nun auf die anderen Kleidungsstücke auch so einen Aufkleber machen. Also jetzt wird Japan, zumindest die, die sich nicht mehr daran erinnern können, dass sie irgendwo was aufgeklebt haben, mit QR-Codes versehen. Und ich denke, damit kann man diesen Menschen, die hilflos irgendwo sind, sicherlich schnell und gut helfen. Und wenn es nicht auf dem Daumen, sondern auf dem Zehennagel ist, kann da auch nicht so viel Unsinn damit gemacht werden. So, das war's für heute. Ich denke, das Gespräch mit Udo Wenzel war vielleicht mal ganz aufschlussreich. Und es wird auch nicht mehr so lange dauern, bis wir wieder mal eine Redaktionsecke hier einfügen werden. Ich habe da eine Sache, da muss ich mit ihm darüber sprechen. Mal sehen, nächste oder übernächste Woche wird das so schneller gehen. Und das werden Sie dann auch hören, worum es dabei geht. Und wenn Sie jetzt nochmal in den Shop hineinschauen und schauen, ob Sie irgendetwas für Weihnachten brauchen. Sie haben ja gesehen, ich habe ja Bitty in eine Tasse gepflanzt und habe dazu irgendwas gesagt. Man kann ja da ein bisschen Pralinen oder Schokolade oder Nougat, muss ja nicht von Android sein, darunter packen und das als Geschenk weitergeben. Es ist immer mal schön, wenn ich morgens so eine Tasse bei mir auf dem Frühstückstisch stehen habe. Ich nehme Bitty raus und was habe ich drunter? Toll. So, Ihnen eine schöne Woche, Vorweihnachtszeit, die möglichst stressfrei ist und nächste Woche vor Weihnachten hören wir uns wieder, wenn Sie es wollen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.